herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MBV-Podcasts Unser Spiel. Heute zu Gast Frau Dr. Birgit Baumüller vom Institut für Soziologie und Genderforschung der Deutschen Sporthochschule Köln. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Außerdem freue ich mich, dass Martina Flerlage mich heute unterstützt und bei unserem Gespräch dabei ist und zum Ende des Gesprächs auch noch ein paar Fragen hat.
Genau. Ja, hallo in die Runde.
So, genau. Ja, Frau Baumüller, ich will gar nicht lange reden. Vielleicht möchten Sie sich kurz selber vorstellen.
Ja klar, gerne. Mein Name ist Birgit Braunmüller, ich arbeite am Institut für Soziologie und Genderforschung der Sporthochschule Köln, wie Sie schon gesagt haben. Ich bin da seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin und wir beschäftigen uns eben auch schwerpunktmäßig seit einigen Jahren mit den Themen sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität im Sport und versuchen einerseits zu schauen, okay, wie ist denn die Situation für LGBTIs im Sport, wo gibt es Barrieren, wo gibt es Diskriminierungserfahrungen, und wir bemühen uns aber eben auch sehr, dieses Wissen so ein Stück weit in die Praxis zurückzubringen, also auch mit Sportorganisationen, mit der Politik ins Gespräch zu gehen und wirklich zu schauen, okay, wo kann man, wo sind Stellschrauben, wo man ansetzen kann, um inklusivere Strukturen zu schaffen für Lesben, Schwule, Trans und Interpersonen im Sport.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Sie haben schon einiges angeschnitten, worüber wir heute auch im Rahmen unseres Podcasts ein bisschen sprechen möchten. Also Homophobie im Sport generell und ganz insbesondere das Projekt Outsport, über das wir gleich sprechen. Und ja, ich würde sagen, da fangen wir direkt einfach mal mit an. Und ich würde sagen, Sie können uns ja vielleicht mal einfach einen kleinen Einblick in das Projekt geben, worum es genau geht, vielleicht was die Intention hinter diesem Projekt ist.
Genau. Ja, gerne. Outsport ist ein europäisches Projekt, an dem 5 Länder teilgenommen haben. Also neben uns haben noch Organisationen aus Österreich, aus Ungarn, aus Schottland und aus Italien teilgenommen. Das Projekt lief über 3 Jahre, wurde von der EU-Kommission gefördert. Und das große Ziel war, dass wir Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität im Sport begegnen und auch bekämpfen sozusagen. Und wir haben das über verschiedene Aktivitäten gemacht. Zunächst über Forschung. Wir haben da eine quantitative und eine qualitative Studie dazu durchgeführt. Ausgehend von diesen Forschungsergebnissen haben wir Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen etabliert, haben Kommunikationskampagnen gestartet und Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt, um eben dieses Thema in der Sportwelt präsenter zu machen, um tatsächlich auch den AkteurInnen so ein Stück weit Werkzeuge in die Hand zu geben, wie man mit den Themen sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität umgehen kann.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wir wollen auch direkt vielleicht schon mal auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, der Studie. Und unter anderem hatten Sie ja auch die wahrgenommene Ausgrenzung oder Ausgrenzung generell im Sport von homosexuellen Menschen untersucht. Und ja, da würde uns natürlich, wir kommen aus dem Basketball, aber generell würde uns erstmal interessieren, welche Sportarten Sie da in den Fokus genommen haben. Vielleicht gibt es auch Unterschiede zwischen Mannschaft und Individualsportarten. Wie sieht es da aus?
Ja, also wir haben die Ausgrenzung sozusagen eigentlich mit 3 Indikatoren gemessen in der Studie. Wir haben einerseits geschaut, inwiefern denn homonegative Sprache wahrgenommen wird. Also das ist ja etwas, was im Sport ganz, ganz stark vertreten ist. Wir haben uns auch angeschaut, inwiefern die SportlerInnen denn wirklich bewusst auf bestimmte Sportarten verzichten, weil sie Angst davor haben, diskriminiert zu werden. Und wir haben uns die tatsächlichen Diskriminierungserfahrungen angeschaut. Bei Letzterem, also bei wirklich den persönlichen Diskriminierungserfahrungen, haben wir eigentlich keine Unterschiede festgestellt zwischen Individual- und Mannschaftssport oder auch zwischen verschiedenen Sportarten. Wo wir Unterschiede festgestellt haben, ist tatsächlich bei der homonegativen Sprache, also dem bekannten schwulen Pass oder was auch immer. Das kennen wir leider alle aus dem Sportkontext. Und da zeigt sich, dass in Teamsportarten, also auch dem Basketball, das deutlich häufiger wahrgenommen wird. Interessanterweise fühlen sich die SportlerInnen aus Teamsportarten davon aber weniger gekränkt. Das ist wahrscheinlich ein Stück weit so ein Gewöhnungseffekt, den wir da gefunden haben. Also je häufiger man das eben hört, desto weniger schlimm ist es für einen persönlich. Und wir haben diesen homonegativen Sprachgebrauch auch nochmal nach Sportarten uns wirklich angeschaut. Und da zeigt sich, dass vor allem Sportlerinnen aus dem Handball, Fußball und Rugby davon berichten, eben häufig diese Beleidigungen etc. wahrzunehmen und ganz, ganz selten in Sportarten wie dem Fahrradfahren, Yoga oder Joggen. Der Basketball liegt da so ein Stück weit im Mittelfeld, also weder ganz oben noch ganz unten. Vielleicht noch ganz kurz auch zu dieser dritten Dimension des sich ausgeschlossen Fühlens. Also wir haben wirklich gefragt, auf welche Sportarten verzichten Sie denn, die Sie aber gerne die Sie gerne ausführen wollen würden. Hier können wir nicht wirklich nach Individual- oder Mannschaftssportarten differenzieren, aber wir haben eben wirklich Sportarten abgefragt. Und da steht ganz klar an erster Stelle der Fußball. Also aus dem Kontext fühlen sich die meisten ausgeschlossen. Da ist aber natürlich auch großes Interesse da. Also das muss man immer so ein bisschen zweischneidig sehen. Und auch dann folgen schon Tanzen, Schwimmen, Boxen und Kampfkunst. Also Basketball kommt auch hier nicht explizit vor.
Ja, das freut uns natürlich auf jeden Fall erstmal. Wie Sie schon gesagt haben, denke ich auch, dass es natürlich auch an Fankulturen zu allem liegt, an der medialen Aufmerksamkeit, denke ich. Und vielleicht auch so ein bisschen an dem Stereotyp oder was dem Sport nachgesagt wird, wenn ich da richtig liebe.
Ja, da haben Sie auf jeden Fall recht. Also so Sportarten sind ja immer noch sehr geprägt von Geschlechterstereotypen. Und das spielt sozusagen in diesem Kontext Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung eine ganz, ganz starke Rolle.
Ja, genau. Okay, wenn jetzt nun wir da auch schon drüber gesprochen haben, dass eben die Ergebnisse gezeigt haben, dass sich das Ausgrenzung eben stattfindet, ist es ja natürlich auch interessant, wie reagieren denn Sportorganisationen oder die Vereine, in denen die Sportlerinnen eben dann sind oder spielen, tätig sind. Wie reagieren die auf diese Ausgrenzung? Gibt es da schon irgendwelche Ergebnisse?
Also wir haben in unserer Outspot-Studie tatsächlich auch Sportorganisationen befragt. Das allerdings nur in den 5 Projektländern, die habe ich vorher schon genannt. Und es hat sich gezeigt, dass der Status quo der Umsetzung da irrsinnig unterschiedlich ist. Also es gibt Länder, zu denen durchaus auch Deutschland gehört, wo das Thema schon wahrgenommen wird, wo man gerade dabei ist, sozusagen geeignete Schritte zu setzen, um dagegen vorzugehen. Es gibt aber Länder wie zum Beispiel Schottland, die da tatsächlich auch schon viel weiter sind. Also die haben deutlich inklusivere Strukturen auch schon im Sport. Es gibt aber auch Länder, bei denen das Thema eigentlich in den Sportorganisationen also noch nicht angekommen ist, wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber es wird nicht wirklich ernst genommen, sagen wir so. Mit Blick darauf, was Sportorganisationen machen können, hat sich in unserer Studie gezeigt, wir haben da eben AnsprechpartnerInnen aus verschiedenen Sportorganisationen gefragt, die so ein Stück weit als Best-Practice-Beispiele fungieren, was sie denn machen und was wichtig ist bei der Umsetzung. Und da hat sich relativ einheitlich gezeigt, dass es ganz wichtig ist, dass es irgendwie 1-2 Personen gibt in den Verbänden, in den Organisationen, die sich dieses Themas annehmen. Also ein Stück weit, wie Sie das machen. Ja. Also es muss sozusagen Themen geben, Menschen geben, die dieses Thema nach vorne treiben, die sich für die Thematik stark machen, die dafür sensibilisieren, weil sich so im Sportkontext gezeigt hat, dass vor allem dieses Nicht-Wissen und Nicht-Wahrnehmen-Wollen ein ganz, ganz zentrales Problem bei allen AkteurInnen ist. Also es geht vor allem darum, dass man wirklich über Kampagnen auf das Thema aufmerksam macht, dass man auch für einen sensiblen Sprachgebrauch sich stark macht, dass man Vorbilder aus der LGBT-Bewegung medial präsentiert, dass man eben zeigt, hey, es ist kein Problem, wenn du schwul, lesbisch, trans, was auch immer bist, du kannst bei uns Sport treiben. Was Verbände gegebenenfalls auch noch machen können, das zeigt sich auch bei der Outspot-Befragung, also das wünschen sich die Befragten auch ein Stück weit. Das sind einerseits eben so diese Kampagnen, andererseits aber auch Diversity-Trainings für TrainerInnen, für Coaches, dass die eben einen guten Umgang irgendwie mit der Thematik lernen, aber auch härtere Sanktionen bei homonegativen Vorfällen. Also momentan ist es in vielen Sportarten noch so, dass zum Beispiel rassistische Vorfälle härter sanktioniert werden als homonegative. Also es wird so eine Hierarchie zwischen Diskriminierungsformen gemacht, die einfach hinterfragbar ist. Und was, also ich glaube, ich habe es schon erwähnt, aber ich erwähne es nochmal, weil es, glaube ich, eben ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich die Etablierung des Themas in die Ausbildungsstrukturen. Also alle Personen, die ja ÜbungsleiterInnen, TrainerInnen, was auch immer werden, müssen sich irgendwie damit auseinandersetzen und denen muss eben auch Werkzeug an die Hand gegeben werden, wie man mit der Thematik umgehen kann.
Also sollte zum Beispiel wieder der Niedersächsische Basketballverband oder könnten wir das für uns auch einfach mitnehmen, dass wir sagen, hey, gerade bei den Übungsleiterausbildungen, bei den Trainerausbildungen, egal welche Niveaustufe, sollten wir integrieren, dass es sexuelle Vielfalt im Sport gibt und dass man da eben ein kleines Augenmerk drauf legt.
Ja, also das wäre auf jeden Fall ein wahnsinnig toller Schritt, weil ich glaube tatsächlich, dass auch TrainerInnen, Coaches dann einfach teilweise überfordert sind, wenn sie in eine Situation kommen, in der eben homonegative Sprüche fallen oder wirklich physische Ausgrenzung stattfindet, physische Diskriminierung stattfindet. Da braucht man ja auch irgendwie Handwerkszeug, wie man damit umgehen kann. Und man muss sozusagen auch ein Stück weit ein Wissen haben. Was bedeutet denn Transgender-Personen? Was bedeutet Intersexualität? Also ich glaube, sowohl wirklich Wissen zu der Thematik als auch eben Umgangsweisen sind ganz zentral, dass man das auch den TrainerInnen mitgibt. Also das wäre ein toller Schritt, wenn der Niedersächsische Basketballverband das implementieren würde in die Ausbildungsstrukturen.
Ja, auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen ganz zu. Wir werden das auf jeden Fall mal weitergeben und hoffentlich ja auch, dass das jetzt hier ein paar Leute hören und darauf aufmerksam werden und sich da ein kleiner Wandel auf jeden Fall auftut. Das wäre natürlich schön. Genau, ich würde jetzt auf jeden Fall mal überleiten zu Martina, die hat auch noch ein paar Fragen und bedanke mich auf jeden Fall schon mal.
Dankeschön.
Ja, kommen wir zur Frage, wie oder wo können sich Menschen, die Diskriminierung erfahren haben im Sport, melden oder an wen können sie sich wenden? Gibt es da gewisse Vertrauenspersonen in Verbänden oder ja zum Beispiel wie Ihre Kampagne? Gibt es da Chancen für Menschen, die Diskriminierung erfahren haben im Sport, dass sie die Möglichkeit haben, Kontakt aufzubauen?
Ja, das ist eine super Frage, weil es tatsächlich auch keine klare Antwort gibt. Also es gibt in einzelnen Verbänden gibt es wirklich Ansprechpersonen, an die sich LGBTIs wenden können, wenn sie diskriminiert werden. Das ist aber tatsächlich noch der Sonderfall, möchte ich sagen. Es gibt häufig Ansprechpersonen für generell Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit und die wären sozusagen auch Ansprechpartner für Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Also ich glaube, da kann man sich damit auch hinwenden. Und wir haben interessanterweise in unserer Studie auch wahrgenommen, dass sozusagen alle Personen in den Organisationen, die wir gefragt haben, haben immer gesagt, ja, natürlich können sich die auch an uns wenden. Also ist gar kein Problem, die sollen mich anrufen. Wir versuchen dann irgendwie etwas in die Wege zu leiten. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig große Barriere und eine hohe Hemmschwelle einfach beim Präsidenten des Niedersächsischen Basketballverbands anzurufen und da irgendwie davon zu berichten, also jetzt als Beispiel. Ich glaube, wichtig wäre wirklich, dass man ganz transparent darstellt, welche Person ist dafür zuständig, dass man das offen kommuniziert auf den Homepages, was auch immer, und dass es so klare Abläufe gibt. Weil eben es ist schon schwer genug, Diskriminierungserfahrungen zu machen und dann das zu melden, ist, glaube ich, nochmal ein schwierigerer Schritt, weil man dann ja nochmal Auskunft darüber geben muss. Man wird irgendwie ausgefragt, es werden Schritte eingeleitet. Deswegen ist es da ganz wichtig, dass man so einen sicheren Raum auch hat. Und das funktioniert eben dann gut, wenn es wirklich explizit Ansprechpartner, Partnerinnen gibt in den Vereinen, Verbänden. Ansonsten würde ich auch immer sagen, dass man sich, kommt natürlich darauf an, von wem die Diskriminierung ausgeht, aber dass man sich auch immer an Trainer, Trainerinnen wenden kann und das vielleicht auch gleich ja so im Kleinen besprechen kann, dass man da wirklich versucht, direkt eine Lösung herbeizuführen. Aber das braucht natürlich viel Mut, ja, und irgendwie auch, also man muss da schon auch selbstbewusst sein, um das auch anzusprechen.
Das ist ja schon mal eine gute Handlungsempfehlung auf jeden Fall für Vereine und junge Menschen. Gibt es denn noch weitere Handlungsempfehlungen, wie man damit umgehen kann, besonders jetzt für den MBV, für junge Menschen, für junge Spieler, für junge Trainer, dass man diese Barriere, wie Sie sie genannt haben, verringert?
Also ich glaube, ganz wichtig, und das muss jedem von uns irgendwie klar sein, also jeder und jede kann was machen. Also man kann das Thema nicht irgendwie abschieben und sagen, nee, die Sportorganisationen müssen dafür mehr Inklusion sorgen, sondern wirklich jeder ist gefragt, da aktiv zu werden. Und das kann eben schon im Kleinen anfangen, dass man eben selber geschlechtersensibel spricht, dass man eben keine homonegativen Brüche tätigt. Also das auf der einen Ebene, aber auch, dass man wirklich auftritt gegen diese homonegative Sprache, weil die ist so verbreitet im Sport. Und auch wenn eben häufig gesagt wird, ja, wir meinen das gar nicht böse. Also wir meinen das gar nicht gegen Schwule, Lesben, was auch immer, wenn wir sagen schwuler Pass. Aber es ist eben dadurch, dass es immer wieder in der Sprache vorkommt, wird trotzdem eine Botschaft transportiert. Das heißt, dass man wirklich ja offensiv auftritt gegen diese homonegativen Sprache, dass man sich stark macht für irgendwie einen diskriminierungsfreien Raum, dass man auch versucht, sozusagen ein Stück weit Verbündeter oder Verbündete zu sein mit LGBTIs. Also ich glaube, je größer sozusagen die Unterstützung ist, desto einfacher ist es dann auch für die betroffenen Personen, Diskriminierung anzusprechen. Also jeder von uns kann was machen. Es müssen nicht nur die etwas machen, die wirklich direkt davon betroffen sind, sondern wir können irgendwie alle daran arbeiten, eben geschlechtersensibel zu sprechen, gegen auch schon kleine Ausgrenzungen, Diskriminierungen aufzutreten und eben so ein Stück weit Initiativen, wie Sie das machen, dass man eben wirklich nach außen zeigt, hey, wir sind offen, wir sind tolerant, alle sind willkommen. Ich glaube, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da irgendwie diese Initiativen zu unterstützen, ist auch etwas, was sozusagen jeder machen kann und was aber, glaube ich, eine große, große Wirkung hat.
Ja, vielen Dank. Wir fühlen uns auf jeden Fall bestätigt in dem, was wir uns erarbeitet bzw. jetzt auch gestartet haben mit unserem Projekt. Und stellt sich noch die Frage, inwieweit Sie denken, dass das Thema in der Sportwissenschaft verankert ist oder generell vertreten ist, da Sie ja die erste Initiative in Europa sind, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Und da stellt uns natürlich die Frage, wie Sie das sehen.
Also wir sind die erste Universität, die wirklich so eine große Studie durchgeführt haben. Es gibt immer wieder oder es gab schon vor uns auch einzelne ForscherInnen, die sich damit beschäftigt haben. Nur, dass wir das nochmal kurz hier klarstellen. Ich glaube, dass das Thema momentan total aktuell ist. Also wir nehmen das wirklich wahr, dass es eben einige so Initiativen gibt wie Ihre. Immer wieder melden sich sowohl die Medien als auch eben Sportorganisationen, treten an uns heran und fragen nochmal zu dieser Studie, wollen irgendwie nochmal Handlungsempfehlungen haben. Also da passiert auf jeden Fall gerade etwas. Ich glaube trotzdem, dass es wirklich noch ein langer Weg ist, das Ganze im Sport und eben auch in der Sportwissenschaft wirklich zu etablieren. Häufig wird das auch so ein Stück weit weggewischt mit sozusagen dieser utopischen Vorstellung, der Sport ist per se offen für alle, diskriminiert niemanden. Also das ist so diese Wunschvorstellung, die man vom Sport hat. Das funktioniert aber meines Erachtens nicht einfach so. Also damit Sport integrativ wirkt, müssen wir irgendwie alle etwas dafür tun. Und diese Vorstellung auch in der Sportwissenschaft und im Sport generell so zu durchbrechen, ich glaube, das ist durchaus noch ein langer Weg. Zumal wir tatsächlich auch festgestellt haben, dass ganz viele von diesen Diskriminierungserfahrungen, wenn man das mal versucht, theoretisch so ein bisschen zu begründen, darauf zurückgehen, dass der Sport immer noch ganz stark geprägt ist von Geschlechterstereotypen, von Geschlechterdifferenzen, von unterschiedlichen Erwartungen an Sportler und Sportlerinnen. Und das spielt sozusagen in dem Kontext auch eine ganz relevante Rolle. Das heißt, wenn wir ja Diskriminierung oder wenn wir Homo- und Trans-Negativität bekämpfen wollen, müssen wir irgendwie auch an diese Geschlechterstereotype ran. Und das ist tatsächlich einfach auch noch ein langer Weg. Aber wir sind auf einem guten Weg. Das ist schon mal, wir sind gestartet und arbeiten daran.
Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Gibt es weitere Projekte oder sind weitere Projekte in Planung? Wie sieht da die Zukunft aus?
Also wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Wir haben es auch teilweise, oder wir haben es nicht nur teilweise, sondern auch schon tatsächlich in die Lehre an der Deutschen Sporthochschule implementiert. Also wir haben in verschiedenen Lehrveranstaltungen, wird wird das Ganze thematisiert. Wir haben auch immer wieder Studierende, die sich in Abschlussarbeiten damit beschäftigen. Also das finden wir natürlich auch toll, dass das auch in der Studierendenschaft irgendwie schon angekommen ist. Und wir als Institut reichen gerade zwei neue Forschungsprojekte ein, wieder bei der EU-Kommission, die sich tatsächlich wieder um Inklusion von LGBTIs im Sport drehen. Und zwar geht es da ganz stark auch darum, was ich vorher gerade angesprochen habe, um diese Geschlechterstereotype auch. Also inwiefern sind Geschlechterstereotype auch ein Stück weit so die Wurzel und Ursache für Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Wir hoffen ganz, ganz stark, dass die Projekte akzeptiert und gefördert werden. Genau, und dann sind wir tatsächlich ja nächstes Jahr ganz stark wieder involviert. Ansonsten finden wir sicher auch noch Möglichkeiten, da an der Thematik weiterzuarbeiten.
Ja, da wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg, dass Sie dort unterstützt werden.
Ja, vielen, vielen Dank.
Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für das Gespräch und hoffe natürlich, dass wir noch weiterhin vielleicht dann auch mal in Kontakt stehen bleiben. Und ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wirklich ganz toll, was Sie da auf die Beine gestellt haben. Das ist genau das, was das Thema, glaube ich, braucht. Also besten Dank und ja, schön, dass Sie an uns gedacht haben und uns eingeladen haben.
Danke.